Die afrikanische Renaissance. Kann der Kontinent aus der Krise kommen? Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Musik aus dem Herzen Afrikas. Kolonialismus, Diktatur, Ausplünderung, Kriege und Korruption haben die Demokratische Republik Kongo, zeitweise auch Zaire genannt, zugrunde gerichtet. Trotzdem tanzen die Menschen in den zerstörten Städten und Dörfern, als ließe sich das Elend abschütteln, wenn die Musik nur laut und fröhlich genug spielt. Mit großer Euphorie war Afrika in den 60er Jahren in die Unabhängigkeit aufgebrochen. Wirtschaftlich ging es bergauf. Afrikanische Kultur war selbst bei den ehemaligen Kolonialmächten en vogue. Selbstbewusst gingen die charismatischen Führer von Leopold Senghor im Senegal bis zu Julius Nyerere in Tansania auf die Suche nach neuen Gesellschaftsformen. Sie sollten die afrikanische Tradition der Gemeinschaft mit demokratischen und sozialistischen Ideen versöhnen. Doch schon 10 Jahre später hatten sich viele Gründungsväter der afrikanischen Staaten zu selbstherrlichen Diktatoren entwickelt. Je nach ideologischer Ausrichtung wurden sie mal vom Westen, mal vom Osten unterstützt und für den Kalten Krieg aufgerüstet. Mit der Nelkenrevolution und der darauf folgenden Unabhängigkeit der afrikanischen Kolonien Portugals begann 1975 das Jahrzehnt der Stellvertreterkriege. Statt gegeneinander in einen dritten Weltkrieg zu ziehen, finanzierten die USA und die Sowjetunion sogenannte Bürgerkriege im südlichen Afrika. Millionen Menschen starben oder wurden aus ihren Dörfern vertrieben. Groß war deswegen in Afrika die Hoffnung, als im November 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer der Kalte Krieg zu Ende ging. Und als dann auch noch 3 Monate später Nelson Mandela nach 27 Jahren aus der Haft entlassen wurde und sich die Apartheid in Südafrika dem Ende näherte, war plötzlich die alte Euphorie wieder da.
The time for the healing of the wounds has come. The time to build is upon us. A rainbow nation at peace with itself and the world. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you.
4 Jahre nach seiner Entlassung aus der Haft wurde Nelson Mandela als erster demokratisch gewählter Präsident Südafrikas vereidigt. Das mit Abstand reichste und wirtschaftlich stärkste Land Afrikas besann sich damit seiner geografischen und kulturellen Zugehörigkeit. Nachdem es über 300 Jahre lang wie ein Stück Europa geführt worden war, wollte es sich nun dem eigenen Kontinent zuwenden. Immer wieder schwärmte Nelson Mandela in seinen öffentlichen Auftritten von der afrikanischen Renaissance, die mit Südafrikas Aufbruch zur Demokratie eingeleitet werde. Eine Wiedergeburt Afrikas aus eigener Kraft. Und stets wird dazu die 100 Jahre alte afrikanische Hymne gespielt. Gott segne Afrika. In 42 der 48 Staaten südlich der Sahara haben seitdem mehr oder weniger demokratische Wahlen stattgefunden. Und auch Nelson Mandela hat nach 5 Jahren die Macht an seinen gewählten Nachfolger Thabo Mbeki übergeben. Vielleicht noch mehr als der südafrikanische Patriot Mandela hat Mbeki, der fast 30 Jahre seines Lebens im Exil verbringen musste, die afrikanische Renaissance zur Hauptaufgabe seiner Präsidentschaft erklärt. »I am an African«, »Ich bin ein Afrikaner«, diese Worte standen am Anfang seiner Rede zur Verabschiedung der neuen demokratischen Verfassung Südafrikas.
Was wir heute beschlossen haben, in dieser kleinen Ecke eines großen Kontinents, das hat entscheidend zur Entfaltung der Menschlichkeit beigetragen. Es bedeutet, dass Afrika seinen Willen bestärkt, aus der Asche emporzusteigen. Was auch immer für Rückschläge uns dabei erwarten, nichts kann uns jetzt noch stoppen. Was auch immer für Schwierigkeiten kommen, Afrika wird Frieden haben. Wie unwahrscheinlich das den Skeptikern heute auch vorkommen mag, Afrika wird blühen. Wer auch immer wir sein mögen, welche kurzfristigen Interessen wir haben, welche Last der Vergangenheit wir mit uns tragen, wie sehr wir in der Mode des Zynismus gefangen sind und den Glauben an die Fähigkeit der Menschen verloren haben. Lasst uns das heute vergessen. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten.
Als Thabo Mbeki 1997 diese Sätze sprach, lag der Völkermord in Ruanda gerade erst 3 Jahre zurück. Auch in Liberia oder Somalia waren die Wunden der Kriege noch längst nicht verheilt. Und im Kongo, in Angola, Sierra Leone und zwischen Äthiopien und Eritrea flammten neue Kriege auf. Hearing only bad news on Radio Africa. Es gibt nur schlechte Nachrichten auf Radio Afrika. Haben die Bundu Boys aus Simbabwe nicht recht mit diesem Refrain ihres Liedes? Doch wie passt bloß die muntere Melodie dazu? Schlechte Nachrichten mit guter Stimmung. Ist das vielleicht das Geheimnis der afrikanischen Renaissance? Allein 1998, ein Jahr nach der programmatischen Rede von Thabo Mbeki, starben 200.000 Afrikaner in Kriegen und Bürgerkriegen. 2 Millionen fielen im gleichen Jahr der AIDS-Seuche zum Opfer. In vielen Ländern des südlichen Afrika ist inzwischen jeder Dritte mit dem tödlichen Virus infiziert. Und den Norden Afrikas plagen Hungersnöte durch die Ausbreitung der Sahara. Immer wieder schmerzt auch das Herz Afrikas, der Kongo. Kaum war der Massenmord in Ruanda beendet, verlagerte sich der Krieg in das gewaltige Nachbarland, das sich auf beiden Seiten des Äquators mit einer Fläche ausdehnt, in der Deutschland mehr als 6-mal Platz finden würde. Das Elend in den riesigen Flüchtlingslagern von Goma beschäftigte monatelang die Hauptnachrichtensendungen in Europa und den USA. Trotzdem konnte Mobutu Sese Seko, der sich 1960 mit Unterstützung der ehemaligen belgischen Kolonialmacht an die Macht geputscht hatte, auch Mitte der 90er Jahre noch völlig unbehelligt das Staatsvermögen auf seine europäischen Privatkonten schaffen. Als Mobutu dann 1997, kurz vor seinem Krebstod, doch noch von den Truppen Kabilas aus dem Kongo vertrieben wurde, hinterließ er einen völlig zerstörten Staat mit leeren Kassen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn Laurent Kabila erwies sich schnell als würdiger Nachfolger Mobutus im Ausplündern seines Staates. Von der zunächst versprochenen Demokratisierung ist bis heute nichts zu spüren. Kein Wunder, dass die Bevölkerung nur noch mit Zynismus über ihre Führer spricht. Peter Nyong'o, ein oppositioneller Parlamentsabgeordneter aus Kenia, hat diesen Zynismus auf seinen Afrika-Reisen immer wieder gehört.
One of these Zairians said or lamented,
ein Zairer klagte, wann wird diese Unabhängigkeit endlich zu Ende gehen, damit wir zumindest etwas Entwicklung in diesem Land bekommen. Ähnlich sehen es heute auch manche Leute in Sierra Leone. Es wäre besser, wieder unter der britischen Kolonialherrschaft zu leben, als die Zerstörung fortzusetzen, die die gegenwärtigen Führer und Rebellen über diese diamantenreiche ehemalige britische Kolonie gebracht haben.
Doch eine Rückkehr europäischer Herrschaft, das wird es in Afrika sicher nicht geben. Nur ein Verrückter würde heute Afrika kolonisieren. So stand es jüngst in einem Kommentar des East African, der wichtigsten Wochenzeitung Ostafrikas. Jeder Versuch, der Krise des Kontinents von außen beizukommen, so das Argument des Kommentators, muss scheitern. Spätestens seit dem Desaster des UN-Engagements in Somalia ist dies auch in Europa und den USA eine unbestrittene Erkenntnis. Wollte man allein im Kongo mit dem gleichen Einsatz für Ordnung sorgen, der im Kosovo betrieben wird, müssten rund 1 Million Soldaten am Äquator stationiert werden. Nein, nach dem Ende des Kalten Krieges soll Afrika nun seine Probleme bitteschön selber lösen. Das ist die nackte Botschaft, mit der auch Bill Clinton 1998 auf seine erste Afrika-Tour ging. Damit es nicht ganz so abweisend klang, schmückte Clinton die Abfuhr mit einem Lob für den konstruktiven Geist der afrikanischen Renaissance. Während Clinton die klimatisierten Hotels und Regierungszentralen der afrikanischen Hauptstädte bereiste, sammelte ein Landsmann von ihm Eindrücke im echten Leben Afrikas.
Ich bin dort gewesen. Ich habe die Kalaschnikow gespürt, die mir jemand in die Nase gerammt hat. Ich habe mit den Macheten schwingenden Hutu-Milizionären gesprochen, die T-Shirts bekleckert mit dem Blut ihrer letzten Opfer. Ich habe eine Cholera-Epidemie in Zaire gesehen, eine Hungersnot in Somalia, einen Bürgerkrieg in Liberia. Ich habe Städte gesehen, die zu Schutt und Asche zerbombt waren, und andere Städte, die in Schutt lagen, weil die politischen Führer sie verrotten und verkommen ließen, während sie selber Milliarden von Dollars auf die Seite geschafft haben. Ja, Milliarden von Dollars auf ausländische Bankkonten.
Out of America, jenseits von Amerika, heißt das 1997 erschienene Buch, aus dem diese Sätze stammen. Der Autor, Keith Richburg, wusste, wovon er sprach. Mehrere Jahre war er als Kriegsberichterstatter in Somalia, in Ruanda und im Kongo unterwegs. Und er ist kein Weißer. Richburg ist Afroamerikaner. Auch Bobby McFerrin, der in diesem Lied vom afrikanischen Paradies träumt, ist Afroamerikaner. Afrika steht hoch im Kurs bei schwarzen Amerikanern, besonders bei solchen, die noch nicht dort waren. Ähnlich wie die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in den 60er Jahren mit der Zivilrechtsbewegung in den USA einherging, sehen viele schwarze Amerikaner nun auch in der afrikanischen Renaissance eine Hoffnung für ihr eigenes Land. Afrika steht dabei vor allem für Ideale der Menschlichkeit und Gemeinschaft.
Ich sehe in der afrikanischen Renaissance ein Verständnis für die Wiederbelebung alter Werte. Damit auch wir von dieser Wiedergeburt Afrikas etwas haben, müssen wir Afrikas Geist schon bei den einfachsten Dingen anwenden. Da gibt es dieses Verständnis für Zusammenarbeit und Hingabe, diese reiche Dorfphilosophie.
Auch Julia Thorpe ist Afroamerikanerin. Sie lehrt an der Duke University in North Carolina und ist in einem Sozialprojekt engagiert, das amerikanische Probleme mit den gemeinschaftlichen Werten des afrikanischen Dorfes bekämpfen will.
Wir begannen festzustellen, dass diese Werte das fehlende Bindeglied für viele unserer Gemeinschaften waren, die sich der Bedrohung durch Drogen gegenübersehen. Drogen, die uns des Gefühls für Führung und Verantwortung beraubt haben und mit denen das Grundverständnis verloren ging, dass wir füreinander sorgen müssen. Indem wir das afrikanische Ideal, Afrikas Geist, in unseren Gemeinschaften stets gegenwärtig haben, wissen wir, dass wir Hoffnung aufbauen und wachhalten können, dass wir die Werte gemeinschaftlichen Lebens und Denkens erhalten und dass wir einen Geist nähren, der reich ist an Zuwendung, Zusammenarbeit und Hingabe.
Diese Hoffnung auf afrikanische Ideale klingt naiv. Tatsächlich ist sie aber weit verbreitet unter Afroamerikanern, auch unter den wenigen von ihnen, die zu Amerikas Reichen gehören. Viele suchen deshalb nach Investitionsmöglichkeiten in Afrika. Vor allem die neue südafrikanische Regierung versteht es geschickt, diese Bereitschaft zu nutzen und konnte selbst den schwarzen Popstar Michael Jackson, der sich einst die Haut künstlich aufhellen ließ, dazu bewegen, Millionen seiner Dollars in die neuen, von Schwarzen geführten Unternehmen Südafrikas zu stecken. Afrika!
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.
Wir sind die Kinder Afrikas, singt Ishmael Lo, der neue Star aus dem Senegal. Gerne hört man diese wunderschöne Musik auch in den USA und in Europa. Sie klingt exotisch und ist westlichen Ohren doch vertraut. Kein Wunder, schließlich ist Afrika keineswegs eine Welt für sich. Neben ursprünglich afrikanischen Traditionen sind dort europäische, islamische und amerikanische Einflüsse mindestens gleich stark zu spüren. Und umgekehrt finden sich Afrikaner und ihre Kultur nicht nur in den USA, sondern auch in vielen Ländern und nicht zuletzt auf den Bühnen Europas. Ist Afrika vielleicht gar nicht so anders als der Rest der Welt? Ist Afrikas Krise womöglich gar nicht so fern von den Problemen Europas? Und ihre Überwindung benötigt ganz ähnliche Kräfte? Professor Bade Onimode ist davon überzeugt. Der profilierte Wirtschaftswissenschaftler lehrt an der nigerianischen Universität von Ibadan.
African Renaissance is not a utopia.
Die afrikanische Renaissance ist keine Utopie. Sie setzt nicht voraus, dass hier total Frieden herrscht, ein Friedhofsfrieden. Das, was wir als Konflikte in Afrika bezeichnen, ist doch eigentlich nur Teil dessen, was heute überall auf der Welt als Übergang vom Kalten Krieg zum sogenannten heißen Frieden bezeichnet wird. Der heiße Frieden von Mikronationalismen, der überall auf der Welt so viele Konflikte verursacht hat. Nicht nur in Afrika. Wir haben das auch in Europa erlebt. Im Kosovo, auf dem Balkan, in Tschetschenien, im Nahen Osten und so weiter. Auch Afrika hat seinen Anteil daran. Übrigens sind Afrikas Konflikte weitgehend die Folgen des westlichen Imperialismus der Vergangenheit. Sie werden um koloniale Grenzen herum ausgetragen, die noch immer umstritten sind. Zum Beispiel im Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea, der zum Glück wieder zu Ende ist.
Nicht kalter Krieg, sondern heißer Frieden. Äthiopien und Eritrea, zwei der ärmsten Länder der Welt, haben mit ihrem Krieg zur Jahrtausendwende gezeigt, was das in Afrika bedeutet. Während die Bevölkerung in den Dörfern verhungerte, verpulverten die Militärs auf beiden Seiten ihre millionenschweren Waffenarsenale. Für Lebensmittel sei deshalb leider kein Geld mehr da. Dafür möchten doch bitte die internationalen Hilfsorganisationen sorgen, hieß es auf beiden Seiten. Ahmed Abdul Majid ist Abgeordneter im äthiopischen Parlament.
I heard that some people say, why the world give aid, food aid to Ethiopia?
Ich habe Leute sagen gehört, warum gibt die Welt Lebensmittelhilfe an Äthiopien und Eritrea, wo sie doch Krieg gegeneinander führen? Ich möchte unterstreichen, dass Lebensmittelhilfe etwas anderes ist als Politik. Hungerhilfe zu leisten, das ist Teil der humanitären Aktivitäten. Das ist keine Politik. Es gibt eine internationale Verpflichtung, Ländern zu helfen, die unter Naturkatastrophen leiden. Es ist nicht fair, Lebensmittelhilfe und Krieg in Zusammenhang zu bringen. Natürlich verbraucht das Militär Geld, aber dieses Geld kommt nicht aus dem Staatshaushalt. Zum größten Teil kommt es von der Bevölkerung. Die Menschen spenden es, um ihr Vaterland zu verteidigen. Jeder gibt etwas von seinem Gehalt ab, damit das Bemühen der Regierung um Entwicklung nicht unterbrochen werden muss.
Vom Bemühen der äthiopischen Regierung um eine Entwicklung des Landes war in den vergangenen Jahren allerdings wenig zu spüren. Bekannt wurde dagegen, dass sie noch mitten im Krieg Abgesandte mit dicken Geldbeuteln nach Moskau schickte, um Nachschub für die gerade verfeuerten Waffen einzukaufen. Es ist zum Verzweifeln, ein Verhängnis, wie die malische Sängerin Rukia Traoré in diesem Lied singt. Äthiopien, Eritrea oder auch Burundi. Eigentlich sind diese Länder selbst zum Krieg führen zu arm. Seitdem die Supermächte kein strategisches Interesse mehr an der Aufrüstung solcher Staaten haben, dauern ihre Kriege kaum länger als einige Monate. Und die Gegner der Kriege dürfen hoffen. Ganz anders ist die Lage dagegen im Kongo, in Angola oder Sierra Leone. Dort gilt das Geld für Waffen nie aus, denn es gibt Diamanten. Diamanten sind der wichtigste Treibstoff für Afrikas Leid. Allein in Angola hat die Rebellenarmee der UNITA in den letzten Jahren Diamanten im Wert von 4 Milliarden Dollar illegal verkaufen können. Kein Wunder, dass dort an Kriegsgerät nie Mangel herrscht. Aber wäre ein Ende der Kriege wirklich schon der Beginn der afrikanischen Renaissance? Schließlich weist die wirtschaftliche Entwicklung auch in den meisten derjenigen afrikanischen Länder steil nach unten, die bisher vom heißen Frieden verschont geblieben sind. Und dort, wo es mit Hilfe massiver ausländischer Förderprogramme positive Wirtschaftsdaten gibt, werden diese zumeist noch von der Zunahme der Bevölkerungszahlen übertroffen. Die Wirtschaftskraft pro Kopf sinkt also trotzdem. Von manchen Beobachtern wird deshalb heute, wie zu Beginn der Unabhängigkeit Afrikas, wieder über eine Abkopplung vom Weltmarkt nachgedacht. Professor Rashid Akinyemi stammt aus Nigeria und lehrt als Historiker an der Universität Wien.
Alle Untersuchungen sagen, dass Afrika einer der Verlierer der Globalisierung ist, dass wir dabei einfach nicht mithalten können. Denn Globalisierung wird ja an der Wirtschaftskraft gemessen und Afrikas Anteil an der Weltwirtschaft beträgt noch nicht einmal 1%. Warum also sollte Afrika seine ganze Kraft und seine Rohstoffe darauf verschwenden, die Anforderungen der Globalisierung zu erfüllen? Afrika wird regelrecht zur Abkopplung gezwungen. Ich glaube, in diesem Sinne hat Afrika sogar die Chance für eine autozentrische, keine autarke, aber eine autozentrische Entwicklung, die sich zunächst um die eigenen Probleme kümmert und die Aufregung um die Globalisierung anderen überlässt. Denn wenn Afrika sowieso schon abgeschrieben ist, warum sollen wir dann noch Energie darauf verschwenden?
Sinkende Produktivität, Kriege, Misswirtschaft, Seuchen. Und doch lebt Afrika weiter. Wie das möglich ist, kann man nur im Dorf verstehen. Noch immer leben 2/3 aller Afrikaner außerhalb der Städte. Und hier, in den strohgedeckten Lehmhäusern zwischen den kleinen Feldern mit Mais oder Hirse, gelten die Gesetze der Globalisierung nur sehr bedingt. Kein Staat, kein Konzern, sondern der lokale Häuptling vergibt das Land. Gegen Krankheit wird der Zauberheiler konsultiert. Nicht Geldwirtschaft, sondern die Selbstversorgung mit dem, was die Erde hergibt, bestimmt das Leben. Wer in der Stadt den Job verliert oder krank wird, findet im Heimatdorf fast immer etwas zu essen. Ein Dach über dem Kopf und die nötigste Pflege. Nicht Fernseher oder Telefon, sondern Musik, Tanz, Magie und vor allem die Großfamilie sorgen dort für sozialen Zusammenhalt. Für die große Mehrheit der Menschen in den Dörfern Afrikas hat das Informationszeitalter noch längst nicht begonnen. Auch wenn Handys, Internet und E-Commerce inzwischen mit erstaunlichen Wachstumsraten in fast alle Länder des Kontinents vorgedrungen sind, beschränkt sich diese Entwicklung doch weitgehend auf die Haupt- und Großstädte. Kort Jakobait ist Leiter des Hamburger Instituts für Afrikakunde. Er glaubt nicht an die von der Weltbank so gerne beschworene Chance Afrikas, sich mit modernster Technik in die Welt der Industrienationen hineinkatapultieren zu können.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass diese gesamten Technologien nur angewendet werden können, wenn es einen soliden Bildungshintergrund gibt, den es in vielen afrikanischen Ländern eben nicht gibt, dann wird klar, dass man da im Grunde Hoffnung in die Welt setzt, gerade von Seiten der Geber oder von Seiten großer industrieller Konzerne, die meines Erachtens nicht mit den Realitäten in Übereinstimmung zu bringen sind. Ich glaube, das Potenzial des Radios ist in Afrika noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Wenn man sich da klar macht, dass es häufig eben von autoritären Regierungen missbraucht wird, dass es nicht zur Aufklärung genutzt wird etc. Also ich wäre sehr skeptisch, schon große Euphorie damit zu verbinden, dass es diese neuen Internettechnologien gibt und zu glauben, dass damit in der Tat Afrika nun die Entwicklung von Jahrzehnten oder Jahrhunderten überspringen könnte.
So wie die Geld- und Warenströme bei den neuen Technologien beschaffen sind, liegt der Verdacht nahe, dass es Europa und den USA auch hier wieder nur darum geht, Afrika als Markt ihrer Produkte zu erobern. Dieses Ungleichgewicht, in dem Afrika Rohstoffe exportiert, um Fertigprodukte zu importieren, hat schon in der Vergangenheit die meisten Länder des Kontinents in die Schuldenfalle geführt, aus der sie mit eigener Kraft nicht wieder herauskommen können. Auch wenn in den Industrieländern seit einiger Zeit von einer Entschuldung Afrikas gesprochen wird, so glauben afrikanische Regierungen doch noch nicht recht daran. Schließlich war es ihnen bisher noch nicht einmal möglich, das auf europäischen Konten angehäufte Milliardenvermögen ihrer Ex-Diktatoren zurückzuerhalten. Und sobald es um die Vergabe wirtschaftlich lukrativer Veranstaltungen geht, steht der Norden wieder gegen Afrika zusammen. So musste das neue Südafrika in den Jahren 1997 und 2000 gleich zweimal große Hoffnungen wieder begraben. Erst gingen die Olympischen Spiele 2004 nach Athen statt nach Kapstadt, und dann bestimmte die FIFA in einer dubiosen Abstimmung Deutschland zum Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft 2006. In Afrika haben die beiden größten Sportveranstaltungen noch nie stattgefunden. Südafrikas Präsident Thabo Mbeki war erschüttert von den Entscheidungen.
Ein tragischer Tag für Afrika. Ein Rückschlag für den gesamten Kontinent. Und sein Bemühen, die Anerkennung zu finden, die er verdient.
Ist die afrikanische Renaissance am Ende also doch nicht mehr als ein schöner Slogan? Die harten Fakten lassen jedenfalls nicht erwarten, dass der Kontinent bald aus seiner Krise herauskommen könnte. Und doch lässt sich Afrika die Hoffnung nicht nehmen. Selbst im kriegszerstörten Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, bläst die Musik noch immer fröhlich aus den Lautsprechern. Alfred Kanu studiert in Deutschland, war aber gerade für die Organisation von Nothilfe in seiner Heimat. Auch er versteht kaum, woher dort noch die Lebensfreude kommt.
Als Afrikaner ist es wirklich schwer zu sagen. Irgendwie ist das einfach in uns. Wenn man zum Beispiel an einem Wochenende nach Freetown kommt, dann merkt man kaum, dass in diesem Land Krieg herrscht. Die Leute sind immer noch fröhlich, sie gehen in die Nachtclubs und tanzen, sie kommen an die Strände und man merkt kaum, dass gerade mal 20 Kilometer weiter die Rebellen versuchen, die Stadt zu erobern. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich muss einfach feststellen, Afrikaner sind Optimisten.
Ist optimistisch.